Herr Lenz, Sie leiten das Aspen-Institut in Berlin, ein Think Tank, der schon 1974 gegründet wurde und für die transatlantische Gemeinschaft und das Ideal einer freien und offenen Gesellschaft steht. Wie haben Sie sich eigentlich gefühlt, als am 20. Januar dieses Jahres Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde?
Schlecht. Zunächst mal war es keine Überraschung, dass er diesen harten Ton wählen würde. Aber dann die Unversöhnlichkeit seiner Message, das Nicht-Ausstrecken von Händen gegenüber dem anderen Teil der Gesellschaft, die ihn nicht gewählt hat, hat dann doch überrascht. Normalerweise sind sogenannte Inaugurationsreden amerikanischer Präsidenten dann dienen der Einheit, dem Wiederherstellen eines Gemeinschaftsgefühls. Und das war nicht der Fall. Es war eigentlich fast eine Kampfansage an den Rest der Welt. Und es war eine, sagen wir mal, Unterstützung, ein Anfeuern der eigenen Basis. Und diesen Stil hat er beibehalten. Und das führt und hat schon geführt zu einer Spaltung der Gesellschaft. Und ich glaube, wenn wir mal die Außenpolitik im Moment rausnehmen, ist das ein dauerhafter Schaden, den die amerikanische Zivilgesellschaft möglicherweise erleidet zurzeit und der möglicherweise auch für längere Zeit irreparabel ist. Und das macht Sorgen. Und zwar nicht nur sozusagen Leuten wie mir, die professionell unterwegs sind im deutsch-amerikanisch-europäisch-atlantischen Verhältnis, sondern eigentlich auch allen, die Amerika anders kennen, die Amerika lieben und die Amerika auch als demokratisches Vorbild für Jahrzehnte gesehen haben.
Sie selbst gelten ja als bekennender Transatlantiker. Das ist in diesen Zeiten, weiß Gott, nicht einfach, oder? Angela Merkel spricht nach dem Trump-Besuch in Europa von getrübten transatlantischen Beziehungen. In Amerika, in den USA, ist von tektonischem Beben die Rede, von einer Zeitenwende. Also nicht einfach Transatlantiker zu sein.
Nein, das ist es nicht. Es ist eine große Herausforderung im Moment. Und es belebt auch unser Geschäft, sage ich einmal, unter professionellen Gesichtspunkten. Aber es ist schon schwierig, Leuten permanent zu versuchen, weiterhin zu erklären, dass wir Amerika brauchen und eigentlich auch in die andere Richtung den Amerikanern und besonders denen, die der Trump-Administration oder seinem Zirkel nahestehen, klarzumachen, dass sie Europa brauchen. Das ist, glaube ich, augenblicklich die Aufgabe. Selbst Angela Merkel ist Transatlantikerin geblieben. Nur sie macht Fragezeichen da, wo es um Freundschaften geht, um Partnerschaften und Verlässlichkeit. Wie weit man das wiederherstellen kann, wird sich zeigen. Die Frage ist ja auch, wie lange uns dieser Präsident erhalten oder nicht erhalten bleibt. Das alles sind Fragen, die nicht nur Europäer, besonders die Deutschen, umtreiben, sondern auch die Amerikaner selbst. Wir sollten nicht annehmen, dass nicht in auch Amerika harte Debatten darüber geführt werden, über den Führungsstil dieses Mannes, über seine Art, mit Verbündeten umzuspringen. Der europäische Gipfel in Taormina hat ja auch gezeigt, dass plötzlich der amerikanische Präsident sich 6 anderen europäischen und nicht-europäischen Mächten gegenüber sah, vor allen Dingen in Fragen des Klimaschutzes, wo es praktisch eine klare Bruchlinie gegeben hat.
Wenn Sie die Gelegenheit hätten, mit Donald Trump ein exklusives Interview zu führen, was würden Sie ihn dann fragen?
Ob er seinen bulligen, halbstarken Stil vielleicht irgendwann bereit wäre oder imstande wäre abzulegen.
Meine Frage ist ja nun nicht so abwegig, weil Sie haben viele, viele Jahre tatsächlich als Journalist gearbeitet, bevor Sie Direktor des Aspen-Instituts wurden und in dieser Zeit durchaus viele Big Shots auch interviewt. Darunter habe ich gelesen den Diktator Muammar al-Gaddafi und den Erzbischof von Kapstadt, Desmond Tutu. Waren diese Interviews anders als normale Gespräche mit normalen Interviewpartnern, sage ich mal?
Das hängt immer von der Persönlichkeit, der Eitelkeit und, sagen wir mal, dem gegenseitigen Vertrauen, was sich während eines längeren Interviews entwickelt. Wir führen ja heute auch ein Interview. Das heißt so schön im Englischen, it needs two to tango. Bischof Tutu war ein ausgesprochen angenehmer, sehr wohltuender, menschlich warmer Gesprächspartner. Bei Gaddafi habe ich durchaus vergleichbare Züge wie bei Trump festgestellt. Narzisstisch, überheblich, dann wieder fahrig, sich nicht konzentrieren könnt. Ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Man macht im Leben da sehr viele Erfahrungen. Mein schönstes, beeindruckendstes Interview war mit Fritz Stern, einem großen deutsch-amerikanischen Historiker, in seiner Wohnung in New York an der Upper West Side. Die Wohnung sah aus wie ein Bürgerhaus in den 20er Jahren in Deutschland. Er hatte Möbel aus Breslau mitgenommen, aus seinem Familienhaus. Und wir haben uns dort über deutsch-amerikanische Beziehung und Geschichte und das Verständnis von Geschichte unterhalten. Und es war ein Gespräch, was mich tief berührt hat, wie ein jüdischer Immigrant, der in Amerika Fuß gefasst hat, wie positiv und wie ermunternd er über Deutschlands Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg gesprochen hat. Jedes Interview ist anders. Es gibt beeindruckend, es gibt Dinge, die man tun muss. Und es gibt Dinge, die Spaß machen und andere, die haften bleiben. Das Letztere war eins, was haften bleiben wird.
Und warum haben Sie sich ursprünglich für den Journalismus entschieden? Also war das schon ein Kindheitstraum oder wie ist das bei Ihnen gewesen?
Ich gehöre zu denjenigen, die eigentlich nicht wussten, was sie werden wollten. Ich wollte Archäologe werden, haben angefangen, Ausgrabungen zu machen am Limes. Ich wollte eigentlich Schauspieler werden. Dann habe ich allerdings festgestellt, dass das ein darbender Beruf war. Und so klug war ich dann zumindest zu sagen, das muss es nicht werden. Und Journalismus bot sich dann nach Schülerzeitungen und anderen Dingen an. Ich habe neben meiner militärischen Karriere, die am Anfang nach dem Abitur stand, angefangen nebenbei für den NDR zu arbeiten, habe geschrieben für das Allgemeine Sonntagsblatt und die Zeit. Und irgendwann kam die Frage, was machst du jetzt? Und plötzlich bin ich beim Spiegel gelandet und war Journalist als Seiteneinsteiger.
Und Ihre Eltern, wie haben die reagiert? Haben die nicht gesagt, du solltest eigentlich einen ordentlichen Beruf lernen oder so?
Nein, die waren der Meinung, das ist eine sehr altvorderliche Einstellung, solange er auf eigenen Füßen steht und uns nichts kostet, kann er machen, was er will. Und das habe ich dann auch getan. Mein Vater hätte gern gesehen, wenn ich Offizier geblieben wäre. Er hat es nicht ganz bis zum General geschafft. Er war Oberst im Generalstab und hatte gedacht, ich könnte sozusagen die Laufbahn noch etwas nach oben erweitern. Aber das war nicht mein Interesse. Also bin ich ausgestiegen, umgestiegen und habe den Journalismus erwählt. Und dort habe ich ja verschiedene Laufbahnen auch gemacht, vom Radio über Magazin bis hin zum Fernsehjournalismus.
Sie haben angefangen beim Spiegel, das hatten Sie eben schon erwähnt. Wie war das beim Spiegel in den 70er Jahren? Also wie unterschied sich auch das Selbstverständnis der Journalistenkollegen von dem Selbstverständnis der heutigen Journalistenkaste? Was würden Sie sagen?
Da Sie mich auffordern, ehrlich zu sein, werde ich das auch versuchen. Es war schon ein außergewöhnliches Organ zu dem Zeitpunkt. Die Spiegelkollegen hatten keine Bylines. Die Artikel wurden damals nicht mit dem Namen gezeichnet. Das heißt, man verschwand sozusagen im Mysterium des Spiegel. Der Spiegel war das Aushängeschild, das war der Brand. Der Laden wurde geführt wie ein pommerscher Gutshof von Augstein. Sehr autoritär, aber auch intellektuell sehr herausfordernd und ansprechend. Man gehörte dazu, man war eher eine Kaste, aber andere sagen auch, es war eine Galeere. Man wurde gefordert, man wurde auch kritisiert intern. Es gab sehr ausgefeilte Führungsmechanismen, die nicht unbedingt einem kooperativen Führungsstil entsprachen. Aber gleichzeitig war es ein außerordentlich auf Leistung getrimmtes Organ. Enge Verbindung zum Beispiel zur New York Times machten den Spiegel damals eben auch zu einem einzigartigen Informationsorgan. Und das ist er heute nicht mehr. Er steht in einer ganz anderen Konkurrenz. Aber ich möchte diese Jahre nicht missen. Es waren harte Lehrjahre, aber wie gesagt, es hat mir auch gut getan und mein Kopf sicherlich auch geweitet.
An welche Geschichten erinnern Sie sich denn vielleicht heute noch, die Sie damals für den Spiegel geschrieben haben?
Wir haben eine Geschichte mit einem Militärkollegen geschrieben über Schlachtfeld Deutschland. Wir haben damals zur Hochzeit des Kalten Krieges einen Report geschrieben über die Frage, was passiert eigentlich, wenn die Russen wirklich angreifen, und kamen zu dem Schluss, dass mit der Vorneverteidigung und dem Schutz des Heimatlandes es tatsächlich nicht sehr weit her war. Das hat zu großer Aufregung geführt, weil wir auch dafür Beweise sozusagen beigetragen haben. Deutschland wäre atomares Schlachtfeld geworden und darum drehte sich der Artikel. Und wir können alle froh sein, dass uns das erspart geblieben ist. Aber das war 78, 79, schon während des Beginns der Nachrüstungsdebatte, als es damals um die Stationierung von Mittelstreckenwaffen ging. Das war die Geburtsstunde der Grünen und der Friedensbewegung. Das waren sehr turbulente Zeiten. Ich habe mich damals auch im Spiegel, nur eine begrenzte Zeit, muss ich dazu sagen, weil dann der Verleger sich entschieden hat, eine andere Auffassung zu haben, mich auch für die Nachrüstung ausgesprochen. Damit war ich zwar auf der Linie von Helmut Schmidt, aber nicht unbedingt auf der Linie meines eigenen Organs und auch nicht auf der Linie der SPD, die sich davon ja auch dann gelöst hat.
Aber das heißt, nach dem, was Sie gesagt haben, politische Überzeugungen, Werte spielten damals in den 70er Jahren für die Ausübung des journalistischen Berufes, gerade beim Spiegel, aber auch anderswo, noch eine größere Rolle, als es heute der Fall ist?
Ich denke schon, dass es da eine Entwicklung gegeben hat, die man nicht unbedingt nur als positiv bezeichnen kann. Es gab schon ein gewisses journalistisches Ethos. Welchen Werten ist man verpflichtet? Kann man diese Werte in dem jeweiligen Organ, in der jeweiligen Publikation dann auch vertreten? Es gab dabei auch klare Ausrichtungen. Die Welt hatte sich klar rechts positioniert, der Spiegel klar links, die Süddeutsche Zeitung, die Zeit irgendwo in der Mitte. Und diejenigen, die dort arbeiteten, fühlten sich in dem jeweiligen politischen Umfeld dann auch jeweils wohl. Aber ich glaube, wir hatten auch Kriterien, was man und wie man schreibt, die klare Trennung von Nachricht und Kommentar. Infotainment war weder als Wortschöpfung noch als mediales Format überhaupt auf dem Markt. Und insofern glaube ich, ja, wir haben vielleicht auch mehr Zeit gehabt, über das nachzudenken, was wir schreiben, worüber wir reden und wie wir reden.
Und wie erleben Sie, Sie haben ja heute auch viel zu tun mit der Hauptstadtjournalie, wie erleben Sie die Journalisten heute, diese Ich-Betontheit? Ist das etwas, was Sie wahrnehmen können, auch an den Journalisten, was ja unsere Zeit gewissermaßen prägt?
Natürlich ist das Verkaufen heute von Nachrichten sehr viel stärker an Personen gebunden. Das wird auch gefördert, vor allen Dingen natürlich in den visuellen Medien. Das hat Vorteile und Nachteile. Ich meine, wenn jemand ein überzeugender Nachrichtensprecher ist und man ihm Dinge auch abnimmt, weil er authentisch ist, ist das etwas anders, als jemand vor den Teleprompter zu setzen und irgendetwas abzulesen, was ihm andere zugeschrieben haben. Da sehe ich schon einen deutlichen Unterschied. Die Nachrichten verkommen zur Ware, sind nicht unbedingt mehr nur Informationen. Da hat es natürlich auch eine, sagen wir mal, Angleichung auch an den amerikanischen Medienmarkt gegeben. Das kann man bedauern. Es gibt Qualitätsjournalismus immer noch. Und ich kenne sehr viele sehr gute Journalisten und Kollegen, mit denen ich auch das Glück hatte, in Brüssel und in Washington zusammenzuarbeiten. Nur es gibt eben auch andere. Und die Frage ist, ist das aufhaltbar? Ich glaube nicht. Die Frage, wie geht man damit um? Wie wählt man selbst die Nachrichten, von denen man glaubt, sie seien richtig? Und fällt nicht auf Fake News rein, die es ja nicht nur bei Russia TV gibt, die gibt es auch bei uns.
Was hat Sie denn damals dann bewogen, den Spiegel zu verlassen?
Ein gutes Angebot vom Fernsehen. Ich konnte zum WDR wechseln. Dort gab es damals Hans-Jürgen Rosenbauer. Der war ein sehr guter Fernsehjournalist und auch ein guter Manager. Und ich bin dann in die Auslandsabteilung dort eingestiegen, weil die damals in diesen Zeiten des Kalten Krieges jemanden suchten, der von Abrüstung, Rüstung und Militärpolitik etwas versteht. Es hatte also mit meiner Vorbildung zu tun. Und wie gesagt, es klang ja vielleicht vorhin schon durch, ich war nicht der Einzige, der sich beim Spiegel nicht nur wohlfühlte. Und insofern kam das Angebot zur richtigen Zeit und ich war dann 7, 8 Jahre beim WDR und war dort mit den mir übertragenen Aufgaben, Außenpolitik zu begleiten, zu kommentieren, sehr zufrieden.
Und dann war es so, dass Sie nach Washington gegangen sind danach. Von 1988 bis 1990 waren Sie mit Rias TV in Washington und dann hat es Sie erneut an den Potomac River verschlagen, nämlich Sie haben 11 Jahre lang für das deutsche Welle TV aus der amerikanischen Hauptstadt berichtet. Eine spannende Zeit. 92 begann die Amtszeit des Demokraten Bill Clinton. Hatten Sie auch Gelegenheit, mit ihm ein Interview zu führen?
Nein, gesehen habe ich ein paar Mal, aber Gelegenheit hatte ich nicht. Mit Bush, seinem Vorgänger, habe ich ein Interview geführt auf einer der großen Europareisen, nachdem die Mauer in Deutschland gefallen war und der amerikanische Präsident quasi seinen Siegeszug durch Europa gemacht hat. Er war in Warschau, er war in Danzig, er war in Budapest und einer dieser Reisen habe ich ihn dann begleitet und auch interviewt. Das waren sehr spannende Zeiten. Nein, Clinton habe ich sozusagen nur aus der Entfernung erlebt. Ich bin kurz vor dem Ende seiner zweiten Amtszeit wieder nach Washington gekommen. Da war natürlich vieles noch in Ordnung. Die Wirtschaft brummte, die Leute waren mit sich und dem Land zufrieden. Alles Dinge, die heute eben so nicht mehr der Fall sind. Insofern war das eine gute Zeit, die 90er Jahre, für Amerika und auch für uns.
Jetzt wollen wir nicht so einfach drüber hinweggehen, was Sie vorher gesagt haben, nämlich, dass Sie mit Bush in Deutschland waren. Das heißt, Sie haben das historische Ereignis dann tatsächlich hier erlebt.
Den Fall der Mauer habe ich eigentlich durch Zufall insofern direkt und live und die ganze Nacht hindurch erlebt, weil ich eine Reise zu meinem Heimatsender machte. Rias TV damals, eine amerikanische Ausgründung bei dem Rundfunksender in Berlin. Und durch Zufall war ich nach den 40-Jahr-Feiern, als alle durchgeatmet haben, auch meine westlichen Kollegen, am Vorabend des 9. November hatte ich ein für mich heute noch historisch unglaublich prägendes Gespräch mit einem Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR, der früher DDR-Diplomat war. Und den traf ich in Ost-Berlin. Und der hat mir sehr unverblümt in dieser Nacht vor dem Fall der Mauer, und der verfügte über die Wirtschaftszahlen, gesagt, wir sind pleite. Wir können nur noch 6 Wochen unsere Gehälter bezahlen. Wir sind pleite. Kein Mensch mehr weiß, wie es weitergeht. Wir haben gefeiert, unsere 40 Jahre, aber jetzt ist es zu Ende. Die Musik spielt bald nicht mehr. Und mit diesem Bewusstsein wollte ich um 11:45 dann dieses Lokal am Gendarmenmarkt, was damals so ein Vorzeigelokal war, da gab es guten Rotwein und wir saßen da, wollte ich verlassen, weil um 12 Uhr musste ich als Westdeutscher mit meinem Pass raus. Daraufhin sagte der zu mir, das regle ich schon, ich gehe mal telefonieren. Und dann sage ich, ja und? Ja, dann nehme ich dich zur Grenze mit und dann gehen wir heute Nacht. Wir wollen die Flasche Rotwein noch austrinken. Um 2 Uhr nachts brachte der mich an die Grenze, und zwar an der Bornholmer Straße, die eine Nacht später die erste Öffnung war. Und dort wartete tatsächlich ein Grenzposten und sagte im Sächsisch zu mir, nu, ich hoffe, es hat Ihnen bei uns gefallen, beehren Sie uns bald wieder. Er wusste nicht, welche historischen Worte er in diesem Moment sprach, denn am nächsten Tag war ich wieder da, allerdings dann in der Sonnenallee und stand auf der westlichen Seite und habe die Leute wie viele andere dann in die Arme genommen, gemeinsam geheult, gemeinsam Rotkäppchensekt getrunken.
Das ist ja eine irre Geschichte.
Das ist eine irre Geschichte, die mich auch immer noch verfolgt, immer noch berührt.
Sie haben offenbar so ein Näschen dafür, für historische Ereignisse. Wie war das? 9/11 war ja ein im negativen Sinne sehr einschneidendes historisches Ereignis für die Vereinigten Staaten. Wie haben Sie diesen Tag erlebt?
Nicht live in New York, Gott sei Dank nicht. Aber auch nicht in Washington. Ich befand mich auf dem Rückweg von Anchorage, Alaska, nach Washington. Und da gab es ein Großraumflugzeug, was uns von Anchorage nach Denver gebracht hat, um dort umzusteigen. Und als wir gelandet sind, hatte ich etwa 2 Stunden Aufenthalt und ging in eine Cafeteria auf dem Flugsteig. Und dort tauchten die ersten Bilder aus New York auf. Und von da an hingen wir stundenlang praktisch festgebannt vor den Schirm. Ich habe zwischendurch dann Radiointerviews für meinen Sender gegeben. Dann brachen die Telefonleitungen zusammen, etwa 2 Stunden später. Der Flugverkehr wurde völlig eingestellt. Ich bin in Denver liegen geblieben, war dann 4 Tage in Denver und flog dann mit einer der ersten Maschinen, vielleicht sogar der ersten Maschine mit United, dann an dem Donnerstag nach dem eigentlichen Anschlag nach Washington. Man war plötzlich Teil dieser Bevölkerung, die das erlebt hat, egal wo sie waren, die gelitten haben, die Mitgefühl empfunden haben, die geschockt waren. Die Menschen waren verunsichert, schockiert. Und es hat Monate gebraucht, um überhaupt wieder einigermaßen sich aus dieser Psychose, diesem Trauma zu lösen.
Sie sagten jetzt gerade, es habe Monate gedauert, bis sich die Amerikaner aus dieser Psychose wieder herausbewegen konnten. Aber grundsätzlich, wie hat 9/11 Amerika verändert?
Es hat es verändert, was das Sicherheitsdenken anbetrifft. Danach gab es dann ja auch den Patriot Act, was der Staat alles tun darf, um terroristische Vorbereitung terroristischer Anschläge sozusagen im Vornherein durch Ausspähen zu unterbinden. Ich würde sagen, erstaunlich war, und ich möchte das durchaus positiv gewertet wissen, keine Übergriffe gegen Muslime. Es hat eine klare Trennung gegeben, das kam von außen, das waren Leute, die von außen gesteuert waren.
Das wäre heute sicherlich anders.
Das wäre mit Sicherheit anders, befürchte ich, weil die Bevölkerung damals sehr viel moderater war in der Einstellung anderen und Fremden gegenüber. Es hatte sich nicht so aufgeschaukelt, wie das jetzt der Fall ist. Also das muss man positiv vermerken. Aber natürlich hat man gefragt, wie kann man die Schuldigen bestrafen? Und danach kam der Einmarsch im Irak und danach kam der Einmarsch und die Jagd auf Osama bin Laden in Afghanistan. Und beide Ereignisse haben dann natürlich die Berichterstattung der Jahre danach sozusagen weitestgehend geprägt.
Im Januar 2009 wurde Barack Obama zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt, der erste schwarze Präsident der USA. Sie waren zu dieser Zeit dann wieder in Washington oder immer noch, das weiß ich jetzt nicht genau.
Immer noch.
Immer noch, genau, also dann doch kontinuierlich. Allerdings dann nicht mehr als Korrespondent, sondern als Direktor der German American Heritage Foundation?
Nein, bei der ersten Inauguration war ich noch Journalist und da bin ich mit dem Fahrrad, weil alle Straßen gesperrt waren, bei etwa 15 Grad geschätzt, aber 20 wegen Windchill Factor, mit dem Fahrrad zum Kapitol gefahren, um dort meinen Kommentatorplatz einzunehmen. Und als kleines Aperçu am Rande, ich bin der lebende Beweis dafür, dass mindestens doppelt, wenn nicht dreimal so viele Leute auf der Mall versammelt waren als bei Donald Trump.
Okay.
Ich habe sie nicht gezählt, aber ich stand oben etwa 15 Meter von dem Rostrum, von dem Podium entfernt, auf dem er seinen Amtseid geleistet hat, weil dort riesige Tribünen an den Seiten aufgebaut waren. Und wir Journalisten standen auf den Tribünen und konnten live kommentieren. Es gibt heute noch Bilder, da sehe ich aus, als ob das in Moskau stattfindet, mit Pelzmütze und dicken Pelzjacke, weil es so irrsinnig kalt war. Und das waren bewegende Momente. Es war ein Aufbruch. Es war das Versprechen, Amerika wieder anders zu machen, sich aus den Kriegen zu lösen, Amerikas Rolle in der Welt neu zu definieren. Und obwohl ich als Realist und Pragmatiker auch an manchen der blumigen Versprechungen durchaus damals auch schon Zweifel hatte, es war gut zuzuhören. Es war ein Gefühl, was einen auch getragen hat für eine gewisse Zeit.
Und ich dachte, es hätte dann 2009 begonnen, dass Sie Direktor der German American Heritage Foundation auch geworden sind.
Das ist richtig.
Und damit waren Sie auch Gründungsdirektor des German Heritage Museums in Washington D.C. Also dieses deutsch-amerikanische Einwanderermuseum sollte die Geschichte und den Einfluss der Deutsch-Amerikaner auf die Vereinigten Staaten veranschaulichen, deutlich machen, überhaupt ins Bewusstsein rufen. Warum war das nötig, wichtig?
Also nötig, wichtig, weil die Geschichte noch nie vollständig erzählt worden ist. Jedenfalls hatte ich den Eindruck als Journalist aus meiner Beurteilung heraus. Ich habe viel mit deutsch-amerikanischen Clubs zu tun gehabt, mich natürlich als Journalist mit amerikanischer Geschichte und ihren Wurzeln. Und das sind ja weitestgehend Einwandererwurzeln. Und zwar nicht nur britische Einwanderer, die die Kolonie gegründet haben. Dazu gehören Schweden, Norweger, Russland-Immigranten im 19. Jahrhundert. Beschäftigt und kam zu der Überlegung, das sei eigentlich ein tolles Thema. Und als man mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, so etwas zu machen, habe ich risikobereit, wie ich bin, einfach gesagt, ja. Nicht wissend, was ich mir da aufhalsen würde. Aber ich habe dieses kleine Museum praktisch didaktisch, inhaltlich, bildlich aufgebaut. Ich war immer ein Museumsgänger. Ich bin ein museumsbegeisterter Mensch. Ich fand immer, dass die deutschen Museen wunderbare Schätze hatten, aber die didaktisch schlecht verkauft haben. Das hat sich Gott sei Dank in den letzten 20 Jahren erheblich verbessert. Aber damals war das noch eine Wüste. Denn die Amerikaner immer davon ausgingen, Geschichten erzählen zu wollen, über Personen. Und so haben wir das auch in dem Museum gemacht. Wir haben Geschichten erzählt. Wer war der Vorgänger des Ketchup-Königs Heinz? Eben auch ein Auswanderer, wie bei Trump interessanterweise, aus derselben Gegend. Ich glaube sogar aus demselben Dorf oder der Nachbarschaft. Wer waren die Muhlenbergs? Das sind die Kennedys des 18. Jahrhunderts gewesen. Das waren Leute, die als Prediger dorthin kamen und die Söhne waren dann Generäle bei Washington. Und der erste und dritte Speaker des amerikanischen Repräsentantenhauses war ein deutschstämmiger, erste Generation, der in Halle an der Saale studiert hatte und später Speaker wurde. Und dieser Speaker ist der zweite Mann nach dem Präsidenten. Also es gibt da viele ungehobene Schätze und wir haben versucht, das ein bisschen der Öffentlichkeit näher zu bringen. Und zwar Amerikanern wie Deutschen. Und es wurde sehr gut angenommen und existiert heute noch. Und ich freue mich, dass ich damit beitragen konnte, ein bisschen deutsch-amerikanische Geschichte zu erzählen.
Wie stand es denn in der Zeit, als dieses Museum eröffnet wurde, grundsätzlich um das Deutschlandbild in den USA? Also Deutschland ist gleich Nazis, ist gleich Bierseidel und Neuschwanstein. Waren das damals noch gängige Stereotype?
Also ich würde sagen, die sind auch abrufbar. Aber man darf durchgängig feststellen, dass die Amerikaner die Deutschen zum Teil bewundern, zum Teil ein großes emotionales Verhältnis zu Deutschland haben. Sie sind irgendwo auch stolz drauf, dass es eine Gemeinschaftsleistung war, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut zu haben. Wir stehen ja kurz vor dem 70-jährigen Datum der Rede von George Marshall zur quasi wirtschaftlichen Wiederaufbau der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann darf man eins nicht vergessen, Millionen von amerikanischen Soldaten sind in Deutschland gewesen. Jetzt komme ich zu dem berühmten Bierseidel. Und die sind weitestgehend in Franken und Bayern stationiert gewesen. Für die ist deutsche Kultur bayerische Kultur. Und man darf das gar nicht herabwürdigen. Die haben das positiv mitgenommen. Lederhosen, Bratwurst, Bierseidel, Löwenbräu, Neuschwanstein sind nicht wie bei uns irgendwie kitsch besetzt oder zum Teil auch gelten als irgendwie ein bisschen reaktionär. Ganz im Gegenteil. Und man muss sie da auch mitnehmen. Den Rest muss man ihnen dann allerdings dazu liefern. Das moderne Deutschland ist eben nicht nur Bier, Seidel, Neuschwanstein und Lederhosen.
Aber Sie würden sagen, das wirkt fort, dass aufgrund der Zusammenhänge, die Sie gerade geschildert haben, noch heute.
Ja, ich glaube sogar, dass wir manchmal das positive Deutschlandbild in den USA nicht genügend instrumentalisiert haben für unsere eigenen Interessen. Ich könnte mir vorstellen, da kann man noch mehr tun. Übrigens, die Industriebetriebe drüben, die angesiedelt sind, deutsche Industriebetriebe, werden angenommen. Es gibt etwa 700.000 amerikanische Arbeitsplätze, die direkt von deutschen Investitionen oder deutschen Firmen abhängen. Da gibt es eine sehr, sehr enge Verknüpfung, da gibt es sehr gewachsene Bande. Und insofern glaube ich, wir sind heute eine der wenigen Nationen, die in Amerika einen unglaublich hohen positiven Stellenwert haben.
Sie hören die Sendung SWR2 Zeitgenossen heute mit dem Direktor des Aspen-Instituts Berlin, Rüdiger Lenz. Herr Lenz, Sie gelten als überzeugter Transatlantiker. Waren Sie eigentlich in Ihrer Schul- oder Studienzeit auch mal als Austauschschüler in den USA? Hat es da irgendwie angefangen?
Erstaunlicherweise nicht. Das ist ja bei vielen sozusagen der Klassiker. Ein Jahr irgendwie beim Field Service, haben in irgendeiner amerikanischen Familie gelebt. Nein, bei mir hatte es zwei Ursprünge. Das eine war, dass ich über meinen Vater sehr früh mit amerikanischen Offizieren schon während meiner Jugendzeit und dann später selbst als Soldat zu tun hatte und von daher praktisch aus diesen kameradschaftlichen politischen, militärischen Banden sich eine gewisse Nähe entwickelt hat. Und dann hatte ich das unglaubliche Glück, noch während meines Studiums und meiner Militärzeit mal an einem Salzburg-Seminar teilzunehmen. Und dort war ein junger amerikanischer Senator, der dort mit zur Faculty gehört und der mich über das amerikanische Regierungssystem, das war der erste, der mir Checks and Balances erklärte. Und da er Teil dieser Balance war oder dieser Checks war, konnte der das auch sehr überzeugend tun. Und das Witzige war, ich wollte am Wochenende nach Wien und der Senator offensichtlich auch. Und die Sekretärin dieses Salzburg-Seminars in Schloss Leopoldskron sagte, Rüdiger, kannst du den Senator mitnehmen? Habe ich gesagt, wenn er bereit ist, in meinem alten VW Cabrio mitzukommen, sehr gerne. Und Charles, der war damals Anfang 40, Charles McMathias, setzte sich dann vorne hin. Hinten hatte ich noch zwei Freunde drin. Und dann fuhren wir nach Wien und in Wien, das Wetter war schön, wir fuhren also in Wien am Schloss Schönbrunn vorbei ein. Und er stellte sich vorne hin, machte das Victory-Sign und sagte, I'm an American Senator, love and peace, I'm an American Senator. Ich sagte, Charles, du bist doch eine Respektsperson. Da sagte er, ich bin vor allen Dingen jung, sagte er, und als amerikanischer Senator kann ich alles machen, außer Gott fluchen. Das werde ich nie vergessen. Und Charles hat mich dann später zu einem Wahlkampf eingeladen. Das war mein erster Amerika-Besuch und ich habe einem amerikanischen Senator geholfen, einem moderaten Republikaner, die gab es damals noch, in Pennsylvania wiedergewählt zu werden. Insofern habe ich damals sozusagen für die moderaten Republikaner eine Leistung erbracht. Ich könnte das heute jetzt einklagen. Vielleicht tue ich das auch.
Aber insofern, also es zeigt sich, diese Beziehungen, diese deutsch-amerikanischen Beziehungen auf zwischenmenschlicher Ebene sind von zentraler Bedeutung.
Das ist völlig richtig. Ich glaube, das ist heute auch unsere eigentliche Aufgabe, nicht nur die politische Klasse anzusprechen. Wir müssen die Zivilgesellschaft ansprechen. Wir müssen da versuchen, sozusagen zu werben für unsere Situation, aber auch für unser Anliegen und für die gemeinsame Wertegemeinschaft. Um die geht es immer noch. Und da gibt es gute Ansätze. Wir hatten gerade vor wenigen Wochen zwei Austauschprogramme mit jungen Staffern aus dem US-Kongress, die sich mit jungen Bundestagsmitarbeitern getroffen haben. Das funktioniert hervorragend. Die haben sich was zu erzählen, die vergleichen ihre Lebensumstände, ihre Aufgaben, ihre Zukunftsaussichten miteinander, stellen fest, dass es enorm viele Gemeinsamkeiten gibt. Und über dieses Kennenlernen läuft eigentlich ein tieferes Verständnis. Wir müssen die zivilgesellschaftlichen Verbindungen und Bindungen stärken.
Auf offizieller Ebene, also auf der politischen Ebene, läuft ja leider eben nicht so gut. Was würden Sie denn sagen? In der ersten Hälfte des Jahres 2017 und mehr als 100 Tage nach Amtsantritt von Donald Trump mit seiner America First Politik, wie steht es um die deutsch-amerikanischen Beziehungen?
Schlecht. Allerdings mit Einschränkungen. Es hat ja mehrere Treffen auch zwischen Angela Merkel und Trump gegeben. Das Treffen, was stattgefunden hat in Washington, ließ durchaus hoffen, dass er den wirtschaftlichen Verflechtungen Rechnung trägt und begreift, wie wichtig wir uns gegenseitig vor allen Dingen auch als Wirtschaftspartner sind. Aber das hat nicht lange gehalten. Er hat dann ja im Grunde genommen die Bündnisgarantie bei der NATO wieder in Frage gestellt. Das alles hat hier auf unserer Seite zu einer tiefen Verunsicherung geführt. Wie weit kann man die Amerikaner noch als verlässlichen Partner sehen? Oder inwieweit müssen wir daraus sozusagen Lehren ziehen, Europa selbstständiger, stärker zu machen? Wenn das der amerikanische Präsident bewirkt hat, dann ist das auch nicht nur negativ, denn wir sehen ja selbst, dass Europa selbst seine eigenen Probleme mit sich und untereinander hat. Wenn der Druck von außen dazu führt, dass wir uns enger zusammenschließen, wäre das ein Ergebnis, das man durchaus positiv unterschreiben kann. Ansonsten ist, glaube ich, das größte Problem die Irrationalität und Unberechenbarkeit. Politische Führer heute in der Welt müssen berechenbar bleiben, weil es schon genügend Unberechenbare gibt. Fangen wir an in der Türkei und Erdogan, kommen wir nach Nordkorea. Putin ist auf seine Art durchaus berechenbar, ja. Aber auf eine negative Art und Weise. Und in dieser internationalen zugespitzten Lage bräuchten wir einen amerikanischen starken Partner, der nach wie vor für die Sicherheit Europas einzustehen bereit ist, nach den Verträgen der NATO und nach den vielen, vielen bilateralen und multilateralen Beziehungen, die wir zu Amerika über die Jahrzehnte aufgebaut haben. Aber wenn der Präsident da nicht dahinter steht, dann haben wir beide ein Problem. Er mit uns und wir mit ihm.
Und wie sehen Sie als Direktor des Aspen-Instituts Deutschland Ihre Rolle? Oder anders gefragt, wie versucht das Aspen-Institut, den transatlantischen Dialog aufrechtzuerhalten?
Ich verrate da kein Geheimnis, wenn wir uns eigentlich am Tag 1, das heißt am 10. November vergangenen Jahres nach der Wahl, direkt bemüht haben, über unsere republikanischen Kontakte neue oder alte Kontakte weiter auszubauen, um festzustellen, mit wem werden wir in Zukunft reden können, mit wem werden wir reden müssen und wie können wir alte Gesprächskanäle wieder ausweiten und neue Gesprächskanäle finden. Das ist nicht unterschiedlich zu dem, was das Auswärtige Amt und das Kanzleramt auch versucht haben. Wir haben dabei durchaus, sagen wir mal, begrenzten Erfolg. Wir haben ein Treffen in Washington vereinbart mit anderen ESPME-Instituten, bei denen wir uns mit der amerikanischen Trump-Administration treffen. Das heißt, wir sind der Auffassung, dass es jetzt gilt, alle vernünftigen Kräfte zu bündeln und Gesprächsplattformen zu bilden, auf denen wir versuchen können, Einfluss zu nehmen. Es geht ganz einfach darum, Einfluss zu nehmen und unsere Argumente an den anderen Argumenten zu messen. Wie weit man damit in den inneren Führungskreis von Trump vorstoßen kann, will ich mal dahingestellt sein lassen. Aber es gibt durchaus Personen, die wir kennen, die auch im Nationalen Sicherheitsrat sitzen und auch in der Nähe des Außenministers. Also ich gebe da die Hoffnung nicht auf.
Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament, David McAllister, hat auch angesichts der Europareise von Donald Trump gesagt, wir müssen auf allen Ebenen reden, reden, reden. Im Prinzip das, was Sie auch gerade gesagt haben. Und er hat hinzugefügt, es gelte, eine neue Generation von Amerikanern zu finden bzw. sich um die zu kümmern. Welche neue Generation könnte er da gemeint haben?
Er meint natürlich die Generation der wahrscheinlich sogar unter 40-Jährigen, die nicht den Kalten Krieg miterlebt haben, die nicht sozusagen in dem Bewusstsein aufgewachsen sind, dass wir untrennbar miteinander verkoppelt und aufeinander angewiesen sind. Diese Generation gilt es zu erreichen. Die werden in den Austauschprogrammen augenblicklich auch sehr stark bevorzugt und priorisiert. Die Leute, mit denen wir augenblicklich Austauschprogramme machen, sind zwischen 25 und 35 Jahre alt. Die sind auch sehr aufnahmebereit, weil sie nach wie vor Europa durchaus mit einer gewissen Bewunderung, mit großem Interesse verfolgen, das, was Europa tut. Und ihnen ist auch bewusst, der jungen Generation, die ja auch sozusagen durch das Internet viel globaler, was Nachrichtengebung anbetrifft, aufgewachsen ist, dass hier Partner sind, die es gilt, auch in ihre eigenen Überlegungen mit einzubeziehen. Von daher würde ich die Hoffnung nicht aufgeben. Nur McAllister hat völlig recht. Das ist immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Man muss Zehntausende erreichen und nicht 20, 30, 40. Das Fulbright-Programm ist eins der größten, aber wir erreichen Hunderte, vielleicht auch Tausende über die Jahre. Und wir müssen eigentlich auch darauf achten, dass wir die alten Netzwerke von Leuten, die drüben noch Einfluss haben, und das geht dann um die 40, 50-Jährigen, dass wir die wieder aufleben lassen, dass wir die Alumni der alten Organisationen, die im transatlantischen Bereich unterwegs waren, nutzen, um neue Plattformen zu bilden. Da liegt viel Arbeit vor uns.
Sie haben ja eben auch selber gesagt, auch rein quantitativ ist das natürlich ein Missverhältnis zwischen dieser neuen Generation und der alten Generation. Und man liest ja auch immer wieder ganz viel über Amerika, das zerrissene Land. Der Ingo Zamperoni, der Tagesthemenmoderator, hat sein Buch geschrieben, Fremdes Amerika. Haben wir hier in Deutschland möglicherweise auch einfach zu lange an einem idealisierten Bild Amerikas festgehalten? Idealisiert auch insofern ist, dass wir diese Wohlstandsgräben innerhalb Amerikas nicht gesehen haben und die Folgen, die das alles haben würde?
Ich will nicht sagen, dass wir weggeschaut haben, aber wir haben vieles übersehen. Natürlich ist die Ostküste und die Westküste immer auch der bevorzugte Berichterstattungsort gewesen für Korrespondenten, sozusagen in das Heartland zu gehen. Das fängt schon in West Virginia vor den Toren Washingtons an, wo die Kohleminen sind und die Kohlearbeiter wirklich sich abgehängt gefühlt haben. Und das sind heute die treuesten Wähler von Donald Trump. Oder der Rust Belt, wo die früheren stolzen Städte standen, wo die Automobilschmieden waren, die entweder abgewandert sind oder aber möglicherweise anderen Industrien haben weichen müssen, die weniger Arbeitsplätze geschaffen haben. Da hat es große Verwerfung gegeben. Wer sehen wollte, konnte das sehen. Wir haben auch weggeschaut, wie die Amerikaner übrigens selbst. Man muss die amerikanische politische Klasse, auch die Clintons, hier ganz eindeutig kritisieren, gewisse Trends nicht gesehen zu haben oder nicht gesehen haben zu wollen. Und die Quittung hat diese Wahl gezeigt.
Ja, also ganz bemerkenswert finde ich zum Beispiel ja dieses neue Buch von J.D. Vance, Hillbilly Elegy, wo halt ganz deutlich wird, dass es diese Menschen gibt, diese Angry White Men, die Trump gewählt haben. Als Sie in den USA gearbeitet haben, war Ihnen das bewusst?
Ja, es war mir bewusst. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil ich 90 Meilen von Washington entfernt zusammen mit Henrik Broder eine gemeinsame Ferienwohnung besitze. Die liegt am unteren Potomac. Und das ist, man würde sagen, in Amerika ist Redneck Country. Das Problem dort ist, das sind wahnsinnig nette, freundliche Menschen. Aber die politische Aufklärung hat dort nur begrenzt stattgefunden. Und sie leben in zum Teil nicht ärmlichen, aber bescheidenen Verhältnissen. Und sie sehen nur 100 Meilen von sich entfernt eine völlig andere Gesellschaft, von der sie sich abgehängt fühlen, zu der sie sich auch nicht mal dazugehörig fühlen wollen. Sie sind anders. Oder gehen Sie nach West Virginia. Dort leben Leute in Trailerparks. Das wäre von uns sozial nicht hinnehmbar. Und das hat diese Gesellschaft jahrzehntelang hingenommen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter, auch unter Obama, auch unter Clinton, auseinandergeklafft ist. Und den Vorwurf muss man den amerikanischen Demokraten machen, dass sie da nicht genau hingeschaut haben. Denn es wäre eigentlich ihre Aufgabe gewesen, sich frühzeitiger darum zu kümmern, dass es nicht dazu kommt.
Stichwort Verantwortung der Journalisten, auch im Zusammenhang mit Donald Trump, ist ja auch immer die Rede wieder davon, dass die Journalisten auch eine Mitverantwortung tragen. Stimmen Sie dem zu?
Ja, unter der Voraussetzung, dass man sagt, wenn wir Geschichten selber setzen könnten und nicht auch dem Markt so stark unterworfen wären, wie wir das heute sind, als Medien, dann hätten sehr viel mehr Geschichten über die Abgehängten, die Entrechteten, die Armen und die Zurückgebliebenen in den USA erscheinen müssen. Das hat immer wieder Pulitzer-Preisträger gegeben, die aufsehenerregende Reportagen darüber geschrieben haben. Aber das war nicht der Mainstream. Das kam irgendwo nicht an. Es drang nicht durch. Deshalb ja auch die Fehleinschätzung, was dann letztlich die Meinungsumfragen vor der Wahl von Trump anbetrafen. Man hat den Eindruck, Amerika kannte seine eigenen Leute nicht mehr.
Und was würden Sie sagen, wie hat sich der Journalismus unter Trump in dieser jetzt relativ kurzen Zeit noch, aber dennoch, wie hat sich der Journalismus unter Trump verändert in den USA?
Er hat sich noch deutlicher polarisiert und noch deutlicher aufgespalten. Die liberalen Medien erleben einen unglaublichen Zulauf. New York Times, Washington Post haben Dutzende von neuen Leuten eingestellt, die gar nicht danach kommen, sozusagen mit den Verwerfungen des Systems und mit dem Politik Trumps sozusagen nachzuhalten, journalistisch das zu begleiten. Und auf der anderen Seite haben die rechts, weit rechts von der Mitte liegende Medien stark zugenommen, darunter vor allen Dingen Fox News als Fernsehstation. Hier hat man den Eindruck, dass die verschiedenen Teile der Bevölkerung in ihren eigenen Echokammern leben. Jeder nimmt nur das auf, was seine eigenen Urteile oder Vorurteile verstärkt. Es fehlt der Cross-Border, überkreuzende Dialog in der Gesellschaft. Ich glaube, diese Verluderung, diese Verrohung, die durch den amerikanischen Präsidenten augenblicklich befördert wird, des zivilen Dialogs, wird eine Wunde sein, die Amerika noch lange beschäftigen wird und die nicht leicht zu heilen sein wird.
Wenn wir jetzt doch noch mal gegen Ende der Sendung auf das deutsch-amerikanische Verhältnis blicken und darauf, wie Amerika und dieser starke Mann in Amerika von vielen Deutschen gesehen wird, da muss ich sagen, in meinem näheren Umfeld in letzter Zeit doch viele Freunde und Bekannte, die sagen, nee, also nach Amerika im Moment, nee, also da will ich eigentlich nichts mit zu tun haben. Das finde ich eine absolut fatale Entwicklung. Wie schätzen Sie das ein?
Das Land ist immer noch ein offenes, ein wunderbares und auch von seinen Menschen her umarmendes Land. Man kann sich dort vom ersten Moment an wohlfühlen. Was das deutsch-amerikanische Verhältnis anbetrifft, man kann nur hoffen, dass auch die Einsicht in den USA in der Umgebung Trumps wächst, dass wir aufeinander angewiesen sind. Und Merkel hat ihm das mit wirtschaftlichen Argumenten, auch mit dem Angebot, Trump zu helfen bei dem wirtschaftlichen Wiederaufbau und Umbau seines Landes. Und insofern gebe ich da die Hoffnung nicht auf, dass wir vielleicht auch eine Chance haben, das Verhältnis wieder zu verbessern. Nur eins möchte ich auch dazu sagen, wer jetzt Trump sozusagen auf die gleiche Stufe mit Putin stellt und unsere Beziehung zu Russland auf die gleiche Stufe stellt mit unserer Beziehung zu Amerika, der tut nicht nur Amerika Unrecht, sondern verwechselt hier auch Dinge, die weitestgehend undemokratisch in Russland ablaufen, gefährliche autoritäre Züge haben, mit einem Staat und einem Land, das immer noch von seinem Checks and Balances und seinem Austarieren von Gewichten funktioniert. Bisher sind alle amerikanischen Organe sozusagen lebensfähig. Das gilt vor allen Dingen auch für den Kongress. Und man kann nur hoffen, dass der Kongress und die Judikative, also die Rechtsprechung in den USA, ihre ihnen durch die Verfassung zugewiesene Rolle auch entsprechend wahrnehmen. Bisher deutet nichts darauf hin, dass das nicht der Fall ist.
Nun wurde ja aber nach der letzten Europa- und Nahostreise Donald Trumps geredet und geschrieben, auch wieder über ein mögliches Impeachment. Wie sehen Sie die Chancen, dass das passieren könnte?
Impeachment ist ein sehr schwieriges Verfahren, juristisch und politisch hochproblematisch. Insofern glaube ich nicht, dass man damit schnell rechnen kann. Sollte es allerdings sein, dass im Umfeld dieser Russland-Anschuldigungen, die seinen Wahlkampf betreffen und seine engsten Mitarbeiter betreffen, juristisch nachweisbar Dinge geben, die gegen amerikanische Grundsätze und Gesetze verstoßen, dann könnte es durchaus sein, dass das juristisch justiziabel wird und dann auch in diesen Prozess eingeleitet wird. Ich kann da unterschiedliche amerikanische Freunde fragen und kriege unterschiedliche Antworten. Die einen sagen, spätestens im September ist es soweit und dann werden wir 8 Monate lang Schlammschlacht und Impeachment haben. Und die anderen sagen, nein, es kommt nicht dazu. Wem soll ich glauben? Ich weiß es nicht. Und eine Sache steht mit Sicherheit fest. Ein Impeachment würde dieses Land noch weiter zerreißen. Denn seine Anhänger werden das dann sehen, als dass ihnen ihr Präsident, der ihre Meinung vertritt und der ebenso auftritt, wie er auftritt, genommen wird. Und hier würde man möglicherweise einen Märtyrer in der amerikanischen Geschichte schaffen. Und was das für Auswirkungen haben könnte langfristig, ist nicht abzuschätzen.
Also wenn das nicht passiert, kein Impeachment, also Donald Trump bleibt im Amt, was bedeutet das für Amerika, für die Welt? Stichwort Nahostpolitik, Stichwort Iran, Stichwort Weltklima.
Ein Rollercoaster, eine Auf- und Abfahrt, eine schwierige Situation, die eben wegen ihrer Unberechenbarkeit problematisch ist. Ich glaube aber, es gibt auch noch dritte und vierte Alternativen und die heißen, dass er möglicherweise auch Lust an seinem Job verliert, weil man schon festgestellt hat, dieser Job ist unglaublich belastend. Er erfordert eben auch eine gewisse Mindestmaß an Präsenz und Mindestmaß an darauf, sich auf gewisse bürokratische Dinge einzulassen, was nicht unbedingt Herrn Trumps Stärke ist. Und von daher wird auch spekuliert, dass er irgendwann sagt, macht doch euren Mist alleine, ich habe keine Lust mehr, ich will wieder nach Mar-a-Lago zurück und will nur noch Golf spielen und das Ganze hat mich jetzt irgendwie angeödet und war nicht so das Richtige, tut mir leid, I'm leaving, ich gehe. Und die vierte Möglichkeit wäre immer noch, dass er für amtsunfähig erklärt wird. Das ist eine noch dramatischere Möglichkeit, denn damit würde man ihm attestieren, dass er praktisch nicht imstande wäre, sein Amt auszuüben, und ein solches Verfahren würde ebenfalls zu großen Verwerfungen in der amerikanischen Gesellschaft führen. Man hofft immer auf das Bestmögliche, und ich denke, vielleicht verliert er ja tatsächlich die Lust dran, wenn alle Leute ihm eigentlich die kalte Schulter zeigen und sagen, so mein Lieber, geht es nicht. Aber bisher ist er der Meinung, er macht alles richtig und die anderen machen alles falsch. Und damit kann er und ist bisher eine ziemliche Strecke des Weges durchgekommen.
Und abschließend die Frage, was hat sich Rüdiger Lenz, der Direktor des Aspen-Instituts, for the years to come, vorgenommen?
Weiter im transatlantischen Verhältnis zu arbeiten, weiter Aspen als Institut, als Brückenbauer, als transatlantisches Bindeglied zu erhalten, auszubauen, weil ich glaube, dass wir da eine Aufgabe haben, wo wir nicht nur die Politik, sondern auch die Menschen auf beiden Seiten unterstützen können. Es geht uns um eine werteinformierte, um eine wertebasierte, offene Gesellschaft, und die gilt es bei uns zu erhalten und die gilt es auch in Amerika wieder zu beleben, soweit sie dort in Gefahr ist, sozusagen down the drain, den Bach runterzugehen.